Ich hoffe, es ist auch euer Wunsch und eure Erwartung, dass ihr überhaupt hierher kommt, um näher zu Gott zu kommen, ihm näher dürfen zu sein. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, werden wir heute Predigt hören von Peter Rickhaus. Ich kenne ihn nicht. Ich habe jetzt ein bisschen lernen kennen durch Mail, durch das Mail, das wir hatten. Ich denke, viele von euch kennen ihn noch nicht und darum wollen wir ihn jetzt ein bisschen lernen kennen. Kommst du bitte vor, Peter? Der Peter Rickhaus ist aus der Gemeinde Bruggi in Münchenstein. Er ist 29-jährig, ist geheiratet, hat drei Kinder, zwei Buben und ein Mädchen im Alter von 6, 4 und 2. Also bei euch läuft etwas daheim. Ja.
Allerdings.
Er hat Nanowissenschaft studiert und dann weitergefahren in Physik, ist aber im Moment im Zivildienst und arbeitet mit Flüchtlingen. Und sein Lieblingsessen, wenn ihr ihn mal einladen wollt, ist Falafel vom Libanes oder ganz schöne Lämmerecke, hat er gesagt. So, jetzt zu unseren Fragen. Ja. Peter, für was schlägt dein Herz?
Ich habe relativ lange über die Frage müssen nachdenken. Ich merke, das ist gar nicht so einfach, wenn einmal die Frage so gestellt wird, für was schlägt mein Herz? Und dann habe ich gemerkt, die Sachen, die mich extrem beschäftigen zurzeit, vielleicht durch das, was ich jetzt gerade mache, ist tatsächlich die Situation mit den Flüchtlingen. Vor dem Hintergrund auch, dass wir Waffen exportieren nach Saudi-Arabien, wo in die Kriegsgebiete kommen. Das ist etwas, wo ich extrem zu kämpfen habe, das so einfach zu sehen und mit dieser Ohnmacht umzugehen. Ja, das ist etwas, was mich extrem beschäftigt zurzeit.
Wie kann dich Gott begeistern?
Im Moment von der Stille und von Ruhe, in schöner Gemeinschaft, in einem Gottesdienst, so wie heute Morgen.
Was ist eine konkrete Begegnung mit Gott, die du hast erlebt oder mehrere?
Gestern gerade haben wir wieder Freunde getroffen, die wir relativ lange schon kennen und begleiten. Es ist ein Bärli. Beide mit einer schwierigen Geschichte. Sehr psychische Probleme. Er mit Alkohol und so weiter. Und zu merken, wie sie einander können Stärke geben, Liebe geben und treut sie vor Gott. So, das Leben, das unter so schlechten Voraussetzungen plötzlich möglich ist, das ist etwas, was mich extrem berührt hat.
Welches ist euer schönstes Gemeindeerlebnis, das ihr als Gemeinde erlebt habt in Bruggi?
Die Gemeindeerlebnisse kommen mir immer Gemeindewochenende sind. Und das sind diverse Bilder, wie wir dort zusammenhocken. Häuschen zusammen essen, das sind die Sachen. Ich könnte nicht so ein Spezifisches rauspicken, aber es sind sofort die Bilder, die da sind.
Für was können wir als Gemeinde im Kehr für euch als Gemeinde beten?
In Bruggi sind wir zurzeit, wir sind eine sehr kleine Gemeinde und es gibt so eine gewisse kritische Grösse, wo man einen normalen Betrieb aufrechterhalten kann oder nicht. Und wir sind dort gerade so an der Grenze und sind versuchen, Perspektiven, Lösungen zu entwickeln, wie wir weitermachen können. Und dort in unser Gebet einsteigen als Gemeinde, das denke ich, für das wären wir alle extrem dankbar.
Merci vielmals. Jetzt haben wir noch 3 Minuten offen, wo du einfach erzählen darfst. Etwas, was du einfach noch sagen wolltest.
Etwas, was ich unbedingt noch sagen Also eigentlich sollte ich jetzt anfangen, ein bisschen von dem erzählen, was ich beruflich gemacht habe vorher. Ich habe promoviert in Physik. Dann mache ich jetzt dem Fritzen gefallen, alle anderen wird es langweilen. Nein, keine Angst, ich fange nicht an mit Physik. Es ist relativ schwierig, 3 Minuten einfach zu erzählen. Ja, die erste halbe. Ich glaube, ja, okay. Genau.
Ich glaube, wir wissen schon viel von Peter. Das ist sehr gut.
Fragt mich einfach nachher direkt im Gespräch. Genau.
Dann möchte ich jetzt noch den Predigtext lesen aus dem Johannes 8, 1-11. Eine Frau wird beim Ehebruch ertappt. Jesus ging zum Ölberg zurück, doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau hinein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. «Meister», sagten sie zu Jesus, «diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu?» Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, «Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen.» Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, davon. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, «Wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt?» «Niemand, Herr», antwortete sie. «Dann verurteile ich dich auch nicht», erklärte Jesus. «Geh und sündige nicht mehr.» Wir hören die Predigt von Peter.
Jesus Christus, Erlöser, das ist der Titel dieser Predigt. Es ist aus einer Predigreihe, die wir in Brugge hatten, wo es um den Titel von Jesus Christus geht. Jesus Christus, der Erlöser. Und ich habe gedacht, wenn ich schon mal zu Besuch bin, fange ich mit der Zumutung an. Es ist ein Text, der in der Zeit erschienen ist, 2014, geschrieben von Herr Bernd Deininger, Theologe und Psychotherapeut. Und es ist so, 2014 waren die Missbrauchsskandale in der Kirche extrem präsent in den Medien. Und der Herr Deininger fragt sich, wie kann es sein, dass Missbrauch in der Kirche kann vorkommen? Und seine Antwort ist eigentlich in diesen zwei Zitaten, die ich herausgepickt habe, gut zusammengefasst. Die Kirche predigt moralische Ideale, von denen sich manche kaum einhalten lassen. So erzeugt sie Schuldgefühle und sichert ihre Macht. Die Vermittlung übertriebener Ideale lösen beim Täter Schuldgefühle aus, die eine Ideologie der Sündhaftigkeit, Unterwerfung und Selbstbestrafung entstehen lassen. Also der Mechanismus, den er beschreibt, ist, dass die Kirche so hohe Ideale hat, in Sexualfragen, aber auch in anderen Fragen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, etwas, was sehr schwierig ist zu erreichen. Und die meisten Leute es eigentlich nicht schaffen, das zu erreichen. Und gerade die Würdenträger, also Pastoren, das auch überhaupt nicht schaffen. Daran scheitern, das generiert extreme Schuldgefühle. Mit diesem Schuldgefühl geht man zum Erlöser, zu der Kirche, zu Jesus. Was aber nicht wirklich hilft, aus diesem Schuldgefühl rauszukommen, sondern sie letztlich verstärkt. Und so insgesamt die Ideologie von der Unterwerfung, von der Sündhaftigkeit, ich bin schlecht, entstehen lässt. Und aus dem raus, aus dieser inneren Spannung raus, dann können so schreckliche Sachen passieren wie Missbrauch. Ich kann von dem halten, was man will. Ich muss ehrlich sagen, ein bisschen kennen tue ich den Mechanismus schon, der hier beschrieben ist. Wenn ich an meine Zeit als Teenie, junge Erwachsene zurückdenke, in Fragen mit Sexualität, aber auch durchaus, wie gehe ich mit Leuten, die ausgeschlossen sind, die nicht so gerne möchten, etwas zu tun haben, damit um. Es ist ein Scheitern da an diesem Ideal. Und das Hingehen zu Jesus, zum Erlöser in dem Sinn, hat nicht immer zu einer Erlösung geführt bei mir. Sondern manchmal auch einfach schlechte Gefühle, die ich nicht bin los worden. Der Erlöser in dem Sinn hier ist also genau das Gegenteil vom Erlöser. Es ist eigentlich jemand, der versklavt. Jemand, der hilft der Kirche, ihre Macht zu sichern. Der Text, der andere Text, den ich mitgebracht habe, ist aus Jesaja 59. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Ein Text, der genau in die gleiche Richtung geht. Eure Sünde, weil ihr schlecht seid, weil ihr nicht genügt vor Gott, darum seht euch Gott nicht. Wenn man ein bisschen weiterliest bei Jesaja 59, merkt man, dass der Hintergrund eigentlich ein völlig anderer ist. Ich lese Verse 4 und 5. Keiner erhebt Klage mit Recht und keiner führt die Rechtssache gemäß der Wahrheit. Man vertraut auf Nichtiges und redet Unwahres. Man geht mit Unheil schwanger und gebiert Frevel. Sie brüten Schlangeneier aus und weben Spinnengewebe. Wer von ihren Eiern isst, muss sterben. Zertritt sie aber jemand, so fährt eine Otter hinaus. Unglaublich wortgewaltiger Text. Aber hier geht es um ein Gesellschaftssystem, das nicht funktioniert. Darum, dass Recht nicht recht ist. Dass die Rechtsprechung nicht funktioniert. Dass man nicht nach der Wahrheit handelt. Letztlich auch, das kommt ein bisschen später, dass man sich um die Armen, die Ausgestoßenen, die Schutzlosen, typischerweise die Witwe, die Waisen, die Fremdling, dass man sich um die nicht kümmert, sondern dass man, weil sie keine Macht hat, das Recht verdreht zu ihren Ungunsten. Das ist das, was der Text drin drum geht. Und offenbar ist die Situation so verzweifelt, dass der Prophet nur mit diesen Bildern von absolutem Ekel kann äußern kann. Schlangeneier und Otter und Spinnengewebe. Szenenwechsel. Ich war vor 3 Monaten in einem Zivi-Vorbereitungskurs, Kommunikationskurs. Auf jeden Fall haben wir dort so ein pantomimisches Spiel gehabt. Und die eine Gruppe musste einen Begriff aufschreiben, die andere Gruppe musste spielen und erraten, was es ist. Einer der Begriffe, der sofort gewählt wurde, Burnout, ist auch innerhalb von 20 Sekunden erraten worden. Also jeder hat sofort gewusst, um was es geht. Es ist eine Gruppe von jungen Erwachsenen, kurz vor dem Berufseinstieg oder kurz nachher, wo das Thema absolut präsent ist. Interessanterweise, es hat sich nachher ein bisschen ausgedeutet, in welchem Sinn die Leute Bekanntschaft mit dem haben gemacht. Da ist zum Beispiel der Elektriker, der sagt, ja, ab und zu schreie ich meine Lehrlinge schon an, weil es muss einfach schnell gehen. Die Arbeit muss gemacht sein. Sonst bekomme ich zusammen Schiss vom Chef. Also irgendwie muss es doch gehen. Oder der Philosoph, der eigentlich gerne ein Gläschen Wein würde trinken, aber das lieber nicht macht, weil er Angst hat, dass seine Gedankenschärfe nachher nachlässt. Oder der Koch, der erzählt hat, dass bei ihm in der Küche, wo er arbeitet, auch ab und zu mal eine Pfanne geflogen ist, wegen der Sösel angebraten ist. Ein unglaublicher Leistungsdruck, der bei uns eine gesellschaftliche Realität ist. Nicht zuletzt kenne ich diesen Druck auch aus meinem Berufsalltag. Ich habe promoviert als Physiker. Und beim Doktorat geht es darum, wie viele Publikationen habe ich und wie oft werden die zitiert. Also die Leistung ist sehr einfach messbar auf eine Art und wirkt sehr definierend auf das, was man selber ist. Ich kann also sagen, das Gleiche, was voran für die Kirche gegolten hat, dass die Kirche den schlechten Selbstwert instrumentalisiert und Macht sichert. Das Gleiche gilt zum Teil durchaus auch für unser Wirtschaftssystem. Wir gehen weiter beim Jesaja. Ihr Gewebe taugt nicht zur Bekleidung und mit dem, was sie erzeugen, kann man sich nicht bedecken. Den Weg des Friedens kennen sie nicht, es ist kein Recht in ihren Spuren. Sie machen sich krumme Pfade, keiner, der darauf geht, kennt den Frieden. Das Bild von einem Gewebe, wo man sich nicht bedecken kann, sagt, es geht hier wieder um Recht und Unrecht. Einen Schutz bieten für die Ausgestoßenen von der Gesellschaft. Das ist ein Gewebe, das der Nackt, der nichts hat zum Anziehen, bedeckt. Und das Gewebe, das die Gesellschaft hier webt, mit ihrem Rechtssystem, das Jesaja drin lebt, das dient nicht zum Schutz. Vielleicht ist es ähnlich, wenn ich mich auf meine eigene Leistungsfähigkeit verlasse. Weil auch die ist ein Gewebe. Und solange es gut läuft, ist alles okay. Aber wenn es nachlässt, gibt es plötzlich Löcher. Und es dient nicht mehr zur Bekleidung. Es bietet mir keinen Schutz mehr. Vielleicht ist es gleich, wenn man. Oder ist es das, was passiert in Europa mit den Flüchtlingen, wo offenbar die Maschen von diesem Gewebe so breit sind, dass man es in Kauf nimmt, dass Leute trinken im Mittelmeer, ohne dass man das Gefühl hat, wir müssten irgendetwas machen. Wir warten auf das Licht und siehe da Finsternis, auf den hellen Tag, aber wir wandeln in der Dunkelheit. Wir tappen an der Wand wie die Blinden, wir tappen, wie wenn wir keine Augen hätten. Wir brummen wie die Bären und gurren wie die Tauben. Wir warten auf das Recht, schon wieder das Recht, aber es ist nirgends und auf Rettung. Aber sie bleibt fern von uns. Das Ohnmachtsgefühl, nichts können zu ändern. Der Jesaja sieht, das System, das er drin ist, die Gesellschaft, die nicht funktioniert oder die nicht so funktioniert, wenn man das Gefühl hat, das kann doch nicht sein, aber er hat keine Ahnung. Wie ändern wir das? Wie bringen wir Licht ins Dunkle? Ich habe beim Arbeiten zwei von meinen Kollegen, die ich mit promoviert habe, nachher sind mindestens ein Jahr eigentlich arbeitsunfähig gewesen, weil sie so geschlissen waren von diesen 3 Jahren Promotion. Einfach seelisch kaputt auseinandergerissen. Was machen wir da? Der Jesaja hat eigentlich die Antwort. Interessanterweise, dass Gott selber da ist, der etwas macht. Gott war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Da half ihm sein eigener Arm und seine Gerechtigkeit, die unterstützte ihn. Gefällt vor allem der Anfang hier, Gott war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Er legte Gerechtigkeit an wie ein Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Er legte als Kleidung Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Und ein bisschen später im Vers 20, und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob. Und von dem Erlöser hat man erwartet, dass er das Recht wiederherstellt, dass er wieder Recht spricht. Und eine von den Versen, wo es genau um die Rechtsprechung geht, ist der Predigtext, was Ruth hat gelesen am Anfang, aus Johannes 8. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Jesus, was sich selber als der Erlöser sieht, oder Jesaja ankündet, wird jetzt gefragt, der Jesaja hat doch gesagt, der Erlöser, der soll kommen, der wird Recht sprechen. Jetzt, hier, hast du die Option, sprich jetzt Recht. Jetzt kannst du schauen, was ist richtig oder nicht. Wir haben das Gesetz und eigentlich ist die Sache ja klar. Was sollen wir machen? Und das Interessante ist, dass Jesus das erste Mal überhaupt nichts macht. Und dann einfach irgendwie so ein bisschen abhockt und auf dem Sand möhlelt und gar nicht so recht Lust hat, auf die Frage einzugehen. So wirkt es. Und nachdem dass sie stürmen, steht er auf und sagt, wer von euch ohne Schuldig soll den ersten Stein werfen? Und die Leute gehen, einer nach dem anderen. Und es steht, er hockt wieder ab und malt weiter. Und dann die beiden Vers, da stand er auf und fragte sie, also Zünderin, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht. Rechtssache erledigt. Geh, aber sündige nun nicht mehr. Die Art von Recht, wo Jesus hier spricht, das ist das Gewebe, das Schutz bietet. Das ist Erlösung in dem Sinn, wie es der Jesaja erwartet, und zwar genau in dem Sinn. Erlöst ist am Ende nicht nur eine Frau, die ihrem unmittelbaren Tod entrungen ist, sondern die ganze Mob rundherum, die schon die Steine in der Hand hatte und denkt, so, jetzt zeigen wir es mal. Auch sie sind erlöst aus ihrem Hass. Auch sie merken, okay, ich habe auch meine Knörze und meine Krämpfe, ich habe auch meine Grenzen, ich habe auch gesündigt. Und wenn ich das wie zugebe, indem dass ich weglaufe jetzt, kommt der Druck weg, die, wie es am Anfang geheißen, krankhafte Ideologie von Sündhaftigkeit und Unterwerfung wird durchbrochen. Genau das ist es, was Jesus hier durchbricht. Und die Frau, ihre Erlösung ist so, dass sie aufstehen kann. Ich muss sich vorstellen, sie ist beim Ehebruch ertappt worden, von dem Mob irgendwie dorthin gezogen worden, in der Mitte, umgeben von einem Haufen Männer und Frauen, wahrscheinlich vor allem Männer, mit Steinen in den Händen. Der Ehebrecher, also ihn hat man offenbar noch gehen. Und sie kann jetzt aufstehen. Und sie steht nicht schlechter da als alle anderen, weil alle anderen haben zugegeben, okay, ich bin auch schuldig. Wir sind alle schuldig. Ihr ist die Würde wieder gegeben worden. Sie kann wieder leben. Sie steht auf der gleichen Ebene wie der Rest der Gesellschaft. Sie geht nicht mehr durch die Maschen durch. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dass die Stimmen, die das sagen, können durchaus sein, wir haben ein Gesetz, ein christliches, moralisches Gesetz. Und nach diesem Gesetz musst du so und so und so und so funktionieren. Was machen wir mit den Leuten, die nicht so funktionieren? Es kann aber auch heissen, du musst leistungsfähig sein, für das du etwas wert bist. Deine Leistung, du musst Leistung bringen, sonst das ist es halt gehabt. Wir haben ein Gesetz und wir müssen nach den Mechanismen von diesem Gesetz funktionieren. Und die Lösung, die passiert, ist letztlich das Aufstehen, das wieder Würde geben, so wie es die Frau, wie es dieser Frau widerfahren ist in diesem Sinn. Die Lösung ist aber auch in der Nachfolge im das Gleichmachen, wie es Jesus gemacht hat. Jesus nimmt den Druck aus dem ganzen Kessel raus, indem er auf die eingeht, die ganz am Rand ist. Und das wird es auch für die, die irgendwie halbwegs gut funktionieren, aber halt nicht ganz perfekt, für die wird es auch leichter und einfacher, mit ihren Fehlern können umzugehen. Der Paul Gerhardt beschreibt in seinem Lied vor 400 Jahren, wie soll ich dich empfangen? In zweiter Strophe genau die Art von Erlösung. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Das ist wieder das Aufstehen, was hier passiert. und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren wie irdisch Reichtum.